Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und heute steht auch schon unsere nächste Monatsvorschau auf dem Plan, in der wir euch eine Übersicht über die spannendsten Neuheiten geben, die im März bei Netflix, Amazon und Co. an den Start gehen. Die stelle ich natürlich nicht alleine vor, sondern habe für die Serienvorfreude heute meine Kollegin Esther wieder ins Studio eingeladen.
Hallo Max, und was für ein März das ist, der uns dieses Jahr erwartet. Eieiei.
Unglaublich. Gefühlt haben wir gerade erst über den Februar gesprochen, aber der ist nun mal
der war kurz.
Deswegen steht jetzt auch schon der März vor der Tür. Und der hat einige richtig tolle Highlights im Gepäck. Esther und ich haben euch wieder 15 Serien und Staffeln herausgepickt, die diesen März in Deutschland ihre Streaming-Premiere feiern und die unserer Meinung nach besonders interessant oder vormerkenswert sind. Du guckst schon, vielleicht auch
doch,
nicht.
Doch. Ich habe viel zu viel vorgemerkt. Ach, deshalb so. Gucke ich so, wie soll ich das alles gucken? Das war mein, wie soll ich das alles gucken,
genau.
Blick, Max.
Die 15 Neustarts stellen wir gleich der Reihe nach vor. Und das Ganze gehen wir natürlich wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Und ihr müsst nicht mitschreiben. Alle Titel findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes übersichtlich. Und ein kleiner Hinweis noch. Wie leider oft sind einige Streamer wieder spät dran mit ihren Monatsprogrammen, weshalb vielleicht der ein oder andere spannende Neustart fehlt. Zum Beispiel warten wir noch auf das Märzprogramm von Disney Plus, weil zur Aufnahme dieser Folge noch nicht feststeht, wann zum Beispiel das Scrubs Revival in Deutschland an den Start geht. Das könnte vielleicht im März kommen, wir wissen es noch nicht. Wenn wir es aufnehmen hier, wissen wir es noch nicht. So rum. Genau, das sollte ja nämlich jetzt demnächst bald mal soweit sein, dass es kommt. Aber bis dahin sind natürlich auch mehr als genug interessante Serienneuheiten, die schon bekannt sind, im März zu sehen. Und bevor wir jetzt in die März-Starts eintauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von Outlander-Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, ich mach den Anfang mit einer Serie, die auch noch gar kein Startdatum hat.
Deshalb haben wir sie einfach an den Anfang gesetzt.
Genau, haben wir sie an den Anfang gesetzt. Die soll aber definitiv im März kommen. Nur der Tag steht bis jetzt noch nicht fest. Und das ist bei HBO Max The Comeback Staffel 3.
Und wenn euch das bekannt vorkommt, dann vielleicht, weil ihr uns so gut zugehört habt in einem der letzten Podcasts.
Ja, gerade erst letzte Woche haben wir drüber gesprochen in unserer Vorschau auf die wichtigsten Serienenden des Jahres. Und jetzt kommt sie schon. Genau, die finale dritte Staffel von The Comeback. Ich freue mich sehr. Lisa Kudrow ist wieder als Valerie Cherish dabei und sage und schreibe 11 Jahre und ein bisschen mehr nach Staffel 2 kommt jetzt die dritte Staffel, beziehungsweise 21 Jahre nach Staffel 1 kommt jetzt Staffel 3.
Ist das ein Rekord? Was ist denn so der größte Rekord bei Serien zwischen Staffeln? Also ich glaube, die Serie hätte da gute Chancen, sich zu bewerben.
Ich weiß nicht, wie lange die Pause zwischen Dr. Who war, bevor dieser Neustart 2005 kam.
Das müsste man mal prüfen.
Das war wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber kommt schon nah ran. Genau, falls ihr noch nichts von The Comeback gehört habt in den letzten 21 Jahren. The Comeback ist eine bitterböse, satirische Mockumentary über die selbstverliebte Schauspielerin Valerie Cherish, die für den Erfolg scheinbar alles tut und die Menschen in ihrem Umfeld damit an den Rande des Wahnsinns treibt. In Staffel 1 ging es um ihr Comeback als Schauspielerin in einer Sitcom in den frühen 2000ern. In Staffel 2 folgte der nächste Comeback-Versuch im Rahmen einer Prestige-Drama-Serie. Und weil die Serie immer so einen bissigen Blick auf die gegenwärtige TV-Landschaft wirft, geht es in Staffel 3 jetzt um KI.
Was könnte aktueller sein?
Genau. Genauer gesagt, Valerie spielt in der ersten komplett von KI geschriebenen TV-Sitcom mit und wird dabei wieder von einem Kamerateam hinter den Kulissen begleitet. Mehr wissen wir noch nicht. Es gibt noch keinen Trailer. Ich freue mich trotzdem riesig, weil die Serie eine meiner Lieblingsserien ist. Genau. Auch wenn Staffel 2 eigentlich schon so das perfekte Serienende hatte, bin ich trotzdem sehr gespannt, wie sich die Figur jetzt so ein Jahrzehnt später so in der TV-Industrie positioniert. Sind jetzt wahrscheinlich alle so wie sie mittlerweile so selbstverliebt, ständig notorisch online, alles Selbstdarsteller. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt.
Und das Esther, klingt so, als dürftest du auch noch keine Screener sehen.
Nee, leider noch nicht.
Oh, muss Max auch mal auf eine Serie warten.
Ja, ich muss auch mal auf eine Serie warten. Du wirst dich bestimmt auch freuen, falls du die Serie irgendwann mal nachholst, denn eine größere Rolle in der dritten Staffel übernimmt nämlich Andrew Scott, der spielt hier den Chef eines TV-Studios.
Sehr schön. A.k.a. Moriarty aus Benedict Cumberbatch, say Sherlock. Oder wo hat er noch alle
der
möglichen Hot Priest in Fleabag und Oliver Stranger ist ganz toll. Ja, das ist ja fast schon ein Grund für mich mal nachzuholen.
Jetzt ist er Hot Studio Executive.
Wie viele Folgen haben die ersten Staffeln? Weißt du das aus dem Kopf?
Die erste Staffel hatte ein bisschen, ich glaube 15, 13 irgendwie so gehabt.
Aber es sind halbstündige Episoden?
Episoden,
das
ja.
Ist ja.
Man weiß leider auch noch nicht, wie umfangreich die dritte Staffel ist. Ich hoffe, es sind nicht nur 5 Folgen oder
ja,
so.
Ja.
Schauen wir mal.
Gucken, was die KI geschrieben hat.
Die Serie wurde nicht von KI geschrieben, um dieses Missverständnis auszuräumen. So, dann starten wir jetzt aber offiziell in den 1. März rein.
Reiten wir in den Sonnenuntergang, Aufgang, wie auch immer.
Für alle Western-Fans.
Genau, denn am 1. März direkt geht es los mit der dritten Staffel und das ist gleich die finale Staffel von Billy the Kid. Und die kommt wie immer zu Magenta TV, wie wir das kennen von dieser Serie. Es ist eine Western-Serie, die hierzulande wahrscheinlich noch viel zu wenige kennen. Was ist da los, ihr Yellowstone-Fans da draußen? Die kehrt jetzt für ihre finale dritte Staffel zurück und wurde damals vor vielen, vielen Jahren, nämlich 2022, erschaffen vom Vikings-Schöpfer. Stell dir das mal vor, Max. Michael Hirst sollte Serienfans ein Begriff sein. Und er hatte ja schon Wikinger als historische Figuren sich gesucht, um da so ein bisschen angeknüpft an wahre Ereignisse in die Vergangenheit zurückzuschauen.
Jetzt demnächst ja auch wieder mit Blood-Ex.
Genau, aber zwischendurch hat er in die etwas jüngere Vergangenheit der Western-Legende Billy the Kid zurückgeschaut und sich genau wie bei den Wikingern überlegt, wie kann ich denn die jetzt immer in ein neues Licht drücken? Man kennt die Wikinger als grobschlächtige Kerle, man kennt Billy the Kid so als Gesetzlosen, aber vielleicht gibt es da noch eine andere Perspektive, die man beleuchten kann, dieses gesetzlosen Anti-Helden. Die meisten kennen ihn ja wahrscheinlich als Gegenstück zu Pat Garrett, Jagd Billy the Kid, dem berühmten Western-Klassiker von Sam Peckinpah. Und Staffel 1 reiste dann aber ganz an seine Anfänge zurück, als er als Kind irischer Einwanderer nach Amerika kam, in die neue Welt und da sich jetzt auch so ein bisschen selbst diese amerikanische Frontier erobern musste. Viele Rückschläge hinnehmen, viele Verluste. Und jetzt ist er mittlerweile in Staffel 3 ganz doll verwickelt in einen Krieg, der inzwischen entbrannt ist zwischen Farmbesitzern, Politikern und mehr Parteien in Lincoln County. Und ja, da gibt's Cowboys, da gibt's Banden, da gibt's Revolverhelden, nicht zu knapp und viele, viele Feuergefechte. Und Staffel 3 hat jetzt diesen Konflikt quasi auf den Höhepunkt getrieben. Wir haben Billy als einstigen Vertrauten, hat seinen, ich würde ihn schon als damaligen Freund bezeichnen, Pat Garrett, ein Name, den man natürlich kennt. Sie sind jetzt auf gegnerischen Seiten gelandet. Und ja, der soll den jetzt zur Strecke bringen. Und alle, die diese Geschichte kennen von Billy the Kid, glauben jetzt wahrscheinlich zu wissen, wie es ausgeht. Aber wer weiß, vielleicht hat sich ja Michael Hirst da noch was anderes überlegt. Dafür, um das herauszufinden, müsst ihr dann natürlich diese 9-8 Folgen schauen, die am 1.3. bei Magenta TV starten. Ja, ich freue mich im Cast ja vor allem über Tom Blythe. Den kennt ihr wahrscheinlich, hoffentlich, als Star des Hunger Games Prequels The Ballad of Songbirds and Snakes. Damit hat er zumindest so seinen Durchbruch gehabt. Witzigerweise hat er dieses Jahr schon in der Netflix-Romanze People We Meet on Vacation ein bisschen mehr wieder Aufwind bekommen, so als Bekanntheit. Da hat er bei der Bei Netflix mitgespielt. Und
ist das das gleiche Zielpublikum?
Wahrscheinlich nicht, aber ich vermute tatsächlich, dass man so auch Überwechsler haben könnte zwischen beiden. Ich persönlich würde ja vor allem den kleinen, aber unglaublich sehenswerten Kinofilm Plainclothes empfehlen, der gerade läuft, und der ist sowas von fantastisch. Also gerade auch Tom Blythe in dieser Rolle. Oh, also alle Tom Blythe-Films, wenn ihr durch seid.
Ich bin ja Russell Tovey-Fan, deswegen steht der
genau,
Film auf meiner
sowieso.
Merkliste.
Das sowieso. Also wenn ihr mit Billy the Kid Staffel 3 durch seid, dann schaut euch das auch noch an. Hier wird jetzt also diese Western-Legende schön ordentlich verschnürt zu einem Abschluss gebracht, was ja wirklich sehr schön ist in heutigen Serienzeiten, wo es nicht selbstverständlich ist, dass Serien schön zu Ende geführt werden. Insofern, ja, wenn ihr das euch ansehen wollt, könnt ihr das ab dem 1.3. bei Magenta TV.
Für alle Vikings-Fans gibt's jetzt Western, Revolverhelden. Gibt es einen Athelstan in der Serie? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wahrscheinlich, ja, vielleicht, na, nee. Ich überlege gerade, wer noch große Figuren sind. Es gibt noch Jesse Evans, der ist auch so ein Überläufer von, mal ist er auf seiner Seite, mal nicht. So eine Freundin, ganz nette Western-Freundschaft, die da noch drin erzählt wird. Der war auch von Anfang an dabei und ist auch in Staffel 3 noch dabei. Ja.
Sehr gut, 3 Staffeln bei Magenta TV. Und dann, weil wir noch nicht genug Western bekommen haben, Esther, darfst du jetzt nochmal, jetzt aber in das Original, das OG-Western-Franchise, was aktuell groß ist.
Genau, eintauchen. Nur einen Tag später, am 2.3. startet die Serie Marshals, A Yellowstone Story bei Paramount Plus. Wir springen allerdings im Western-Genre in der Zeit voraus in die Gegenwart, genau wie es Yellowstone damals getan hat, so als moderner Western in der heutigen Zeit erzählt. Genauer gesagt, wir springen sogar in die Zeit nach dem Yellowstone-Finale. Also die Hauptserie ist ja zu Ende gegangen, aber jetzt ist jetzt die Epoche angebrochen, wo mehrere Serienableger tatsächlich endlich mal kommen. Da haben wir ja lange genug drauf warten müssen. Zu neuen Charakteren in der Region und aber natürlich auch zu Figuren, die das Finale überlebt haben. Deshalb notwendigerweise jetzt minimale Spoiler, wenn ich euch erkläre, worum diese neue Serie geht.
Und wer nicht mitspielt.
Ja, genau, wer mitspielt, wer nicht mitspielt. Eine neue Ära wurde schon im Trailer verkündet und ursprünglich hieß die Serie Y Marshals. Jetzt wurde das Y aber aus dem Titel gestrichen. Das war dieses Brandzeichen, was eigentlich alle Yellowstone-Fans kennen. Und dann hat sich die deutsche Auswertung gedacht, das ist ja nicht erkennbar, dass es Yellowstone ist. Da hängen wir jetzt noch Yellowstone-Story hinten dran. Also dieser Zusatztitel existiert tatsächlich nur im Deutschen, so als interessanter Fakt, am Rande. Uns ins Zentrum rückt diesmal Casey Dutton. Das ist der jüngste Sohn des Dutton-Clans, also von Kevin Costners John Dutton.
Der langweiligste der Duttons.
Danke, Max, für diese Einordnung. Der war vorher ja auch schon eine Hauptfigur und findet sich jetzt in einer ja etwas veränderten Situation wieder. Er war ja einst Ex-Navy Seal, also auch militärisch geschult, musste die Yellowstone Ranch logischerweise verlassen, wenn ihr wisst, was am Ende von Yellowstone passiert ist.
Er war auch lange Zeit immer Livestock Agent und hatte auch eine schutzsichere Weste an. Jetzt hat er wieder eine schutzsichere Weste an.
Allerdings mit neuer Aufschrift. Auf dieser neuen Weste steht jetzt US Marshals drauf. Hat man sicher schon in der einen oder anderen US-Erzählung gehört, diesen Begriff. Ich musste aber trotzdem tatsächlich erstmal nachschlagen, was für Gesetzesbehörde das jetzt genau ist. Und offenbar sind die dem Justizministerium unterstellt. Also ursprünglich waren sie denen für den Schutz der Bundesgerichte zuständig, damit da irgendwie ein reibungsloser Ablauf anscheinend beim Justizwesen stattfand. Inzwischen ist das aber alles ein bisschen verwaschener. Die machen auch bundesstaatlich und regional andere Aufgaben. Und ich glaube, da fällt jetzt eher diese Serie rein. Die suchen sich aus, was gerade passt.
Im Kontext der Serie ist es, glaube ich, eher so moderne Westernhelden.
Ja, genau. Also die Justiz, die moderne Justiz ist jetzt beritten zu Pferd mit schusssicheren Westen unterwegs. Ja, also Casey schließt sich einer neuen Einheit an, natürlich beritten, damit das Cowboy-Flair bleibt. Hat neben seinem Hut jetzt eben auch noch diese schusssichere Weste. Und das fängt für mich auch schon wieder so ein bisschen dieses Yellowstone-Thema zumindest ein, dass man sagt, man hat einerseits im Trailer schon zu sehen ausgebrannte Helikopter, so die Action, die moderne, und andererseits halt doch noch irgendwie ein Cowboy, der im Lasso Pferd einfängt mal zwischendurch. Genau. Trotzdem würde ich sagen, die neue Serie stellt jetzt stärker so das Genre der Thriller- oder Cop-Serien heraus, wenn man sich die so anguckt, auch gerade die Trailerbilder.
Case of the Week Cop-Serie.
Genau. Dazu passt natürlich auch, dass es eine Co-Produktion mit CBS ist. Also wird zwar bei uns bei Paramount Plus veröffentlicht, aber CBS hat da schon als Network-Sender so der wöchentliche Fälle produziert häufig seine Finger stark mit im Spiel.
Also alle großen Krimi-Franchises, NCIS, SWAT, SEAL Team, FBI-Franchise, das ist immer alles CBS.
Genau. Und Taylor Sheridan wird zwar irgendwie am Rande noch so mitgeführt als der Endschöpfer, aber eigentlich ist der Creator und Showrunner Spencer Hutnut, auch ein schöner Name. Mhm. Der hat zum Beispiel viele Folgen von SEAL Team und Unforgettable geschrieben. Das ist eine Militär- und eine Polizeiserie und das gibt eigentlich auch schon wieder ziemlich gut die Marschrichtung hier vor.
Es ist SEAL Team mit Pferden.
Ja. Im Cast kehrt Luke Grimes als Casey Dutton natürlich zurück. Wie könnte man sonst eine Casey Dutton-Serie ohne ihn erzählen? Auch sein Sohn, der Brecken Meyer, spielt den ja. Tate ist wieder mit dabei und dann kennen wir noch Gil Birmingham als Thomas Rainwater und Mo Brings Plenty als Mo. Und die große Angst der Fans ist natürlich, nachdem der Trailer rauskam und mit keinem Wort Monica erwähnt wurde, was jetzt mit Kelsey Aspels Figur ist, die ja eigentlich die Ehefrau in Yellowstone gespielt hat. Das müsst ihr zum Anfang der Staffel dann hoffentlich mit uns zusammen herausfinden. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele neue Gesichter, die noch mit einsteigen, zum Beispiel Ariel Cabell, die kennt man aus Der Fluch der zwei Schwestern, oder Ash Santos aus American Horror Story, Tatanka Means aus Horizon, dem Kevin Costner Westernfilm. Und ich glaube, der größte Name ist noch so Logan Marshall Green. Mhm. Den kennt ihr wahrscheinlich als aus The Invitation oder
Upload. Ist er so? Upload?
Ja, ich glaube, genau.
Upgrade?
Das ist der
Upgrade,
ne? Upgrade hieß er. Das ist auf jeden Fall der immer mit Tom Hardy verwechselt wird. Ja. Der Arme. Genau.
Der Tom Hardy des kleinen Mannes.
Genau. Da gibt es jetzt zwei Folgen zum Start und die restlichen Folgen dann im Wochentakt ausgestrahlt bei Paramount Plus. Es ist mir noch nicht so richtig klar, wie viele Folgen es tatsächlich sein werden. Ich habe mal von 13 gelesen, aber mal gucken. Hoffentlich dann 13. Also ein bisschen länger als die Hauptserie anscheinend, schon mal als Network-Serie auch angelegt.
Mhm. Ab Staffel 2 dann bestimmt 22 Folgen. Das wird dann so ungewohnt, eine Yellowstone-Serie.
Mit 22 Folgen. Kann passieren. Aber genau, wir widmen uns erstmal dem 2. März. Da geht's dann los, wenn ihr Lust habt auf ein neues Kapitel Yellowstone. Dann ist es Marshalls was für euch.
Yes. Und dann hast du noch eine Serie mitgebracht.
Ja.
Am 4.3. bei Amazon.
Ja.
Das ohne Western.
Ohne Western. Wir verlassen jetzt mal ausnahmsweise kurz das Western-Genre und widmen uns Young Sherlock bei Amazon Prime. Letzten Monat ist ja bei Magenta TV schon Sherlock und Daughter gestartet. Diesen Monat kommt jetzt schon die nächste ikonische Detektivfigur auf der Basis von Sir Arthur Conan Doyles Geschichten, die ja 1880er bis 1920er veröffentlicht wurden, also langer Zeitraum, aber weit zurück. Und das ist jetzt eine britische Amazon-Serie, die eigentlich auch in ihrer Romanvorlage schon wieder abgeguckt ist, denn da gibt's auch eine eigene Buchreihe von Andrew Lane, die sich halt Young Sherlock Holmes nennt. Und diese Romanreihe hat 8 Bände bisher, die zwischen 2010 und 2015 veröffentlicht wurden. Also auch schon reichlich Futter, wenn's erfolgreich ist, dann kann's da weitergehen, würde ich sagen. Im Zentrum steht ein nicht ganz, trotz des Namens, nicht ganz junger Sherlock. Der ist 19 Jahre zählt der Protagonist. Aber ich meine, wenn man Young Dumbledore sagen kann, wenn Jude Law schon 40 ist in Fantastic Beasts, dann bitte kann man hier auch einen Young Sherlock so benennen.
Das ist so die Schnittmenge zwischen Young Sheldon und Young Dumbledore.
Genau, also 19 Jahre ist er und zu diesem Zeitpunkt noch kein Meisterdetektiv. Noch recht roh und filterlos und undiszipliniert, der Sherlock, den wir hier kennenlernen. In den 1870er Jahren in Oxford, also wieder schöne Kulisse mit alten Gebäuden und schön anzusehen. Und da ist jetzt aber so, dass da ein Mord passiert in Oxford und der gefährdet gleichzeitig die Freiheit von Sherlock Holmes selbst, der damit reingezogen wird. Er ist gerade erst kurz im Gefängnis gewesen, will da jetzt nicht unbedingt nochmal hin und muss jetzt sozusagen versuchen, dadurch seinen ersten Fall zu lösen, der sich ihm präsentiert und wird dann natürlich gleich, weil wir können ja nicht eine kleine Geschichte erzählen, eine weltweite Verschwörung verstrickt, die ihn dann auch noch aus England rausführt. Diesen ja etwas anarchischen Teenager, noch mit 19 ist er ja noch ein Teenager, der macht dann unter anderem zum Beispiel auch eine Bekanntschaft und Freundschaft schließt er mit einem gewissen James Moriarty, der vielleicht Sherlock-Fans bekannt ist.
Best Buddies.
Young Sherlock wird witzigerweise gespielt vom Hero Finds Tiffin, der ja auch schon als Young Voldemort bekannt ist aus der Harry Potter-Reihe. Der fünfte Film war es, glaube ich, wo er den gespielt hat.
Weil es Verwandtschaftsverhältnisse
genau.
gibt.
Große Vetternwirtschaft hier, aufgedeckt. Nein, das ist ja schon lange bekannt. Es ist ja einerseits der Neffe von Ralph Fiennes und andererseits der Neffe von Joseph Fiennes. Auch zwei Darstellende, die recht bekannt sind. Er ist aber selber, glaube ich, eher bekannt geworden durch die After Passion Romantikreihe YA als Bad Boy, der sich da durchschlawidert hat durchs Leben. Ich muss zugeben, ich bin bisher noch nicht so recht überzeugt worden von seinen Schauspielkünsten über diese Reihe hinaus. Er hat ja auch schon mit Guy Ritchie zum Beispiel an Ministry of Ungentlemanly Warfare gedreht, was auch zu Amazon kam und eher untergegangen ist, trotz Alan Ritchson und Henry Cavill. Aber
und da scheint ja Guy Ritchie trotzdem beeindruckt worden zu
genau,
sein.
Genau, denn Guy Ritchie, komme ich gleich später noch zu, hat ja auch hier durchaus seine Finger mit dem Spiel gehabt. Ja, Max Geräusche müsst ihr ignorieren. Wir wissen ja alle, dass Max kein großer Guy Ritchie-Fan ist. Für mich war tatsächlich bei Young Sherlock noch der viel größere Grund, um einzuschalten, ein zweiter Hauptdarsteller, nämlich Donal Finn, der den Moriarty spielt, den Young Moriarty, den Young James Moriarty. Und Donal Finn sagt euch vielleicht so als Name nichts, aber
Das Gesicht.
Der hat nämlich in der zweiten Staffel und dann auch der dritten von Das Rad der Zeit die Rolle des eine der größten Rollen übernommen von Matt Cawthon. Eine der besten Rollen, muss man dazu sagen. Und ich war sehr erzürnt, als diese Rolle ersetzt wurde. Und dann kam Donald Finn und hat die sowas von cool übernommen, dass ich dachte, oh, diesen Vorschauspieler muss ich mir merken, was der macht. Und dann wurde ja das Rad der Zeit so rüde abgesetzt von Amazon. Und jetzt,
wenigstens ist er bei Amazon.
Jetzt, genau, geblieben, jetzt gibt es einen Trostpreis von Amazon zurück. Wir kriegen Donald Finn wieder zu sehen in der Rolle von James Moriarty. Und ansonsten haben wir im Cast auch noch Zine Zeng, die hat in Three Body Problem zum Beispiel mitgespielt. Die spielt jetzt eine chinesische Prinzessin, die zugleich Gelehrte und auch vielleicht Kampfkunstexpertin ist. Ansonsten haben wir noch Max Irons, noch mehr Vetternwirtschaft hier, der Sohn von Jeremy Irons. Den kennt ihr vielleicht aus The Host und Red Riding Hood. Der spielt Sherlocks älteren Bruder Mycroft Holmes. Und jetzt kommt's, Max, jetzt kommt's. Joseph Fiennes, also der Onkel von Hero Fiennes Tiffin, ist auch mit dabei. Der spielt den Vater von Sherlock und Mycroft. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Am besten nichts, dass hier so viele Verwandtschaften zusammenkommen. Ansonsten kennst du vielleicht auch noch Natasha McElhone. Sagt dir der Name was? Ich denke vor, ja, aber ihr, glaube ich, vor allem immer an Truman Show.
Ja, also ich meine, sie hatte die Hauptrolle in Designated Survivor. Da war sie die Frau des neuen Präsidenten.
Das ist möglich. Mhm. Ja. Die spielt die Mutter, Cordelia Holmes, und dann haben wir auch noch, weil hier noch ein Star reingeschmissen werden muss, Colin Firth, der den Adligen mit dem wunderschönen, unaussprechlichen britischen Namen Bucephalus Hodge spielt. Habe ich geübt, Max, dass ich das so reibungslos hier wiedergeben kann. Erschaffen wurde die Serie von Matthew Parkhill. Der hat für mich eher unbekanntere Serien wie Deep State oder Rogue erschaffen. Bekannter ist da schon ein Regisseur, der die ersten Folgen inszeniert, nämlich Guy Ritchie. Und das ist natürlich besonders interessant, weil ja Guy Ritchie auch bekannt ist als Regisseur von Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. und Jude Law. Also vielleicht ein geheimes Prequel hier, wer weiß.
Ab welcher Folge muss ich die Serie anfangen, damit ich keine Guy Ritchie-Folgen sehe?
Also er hat auf jeden Fall die ersten zwei, ich glaube auch noch die dritte gemacht. Also ab Folge 4 ist auf jeden Fall nicht dabei.
Yes.
Ja, also finde ich schon einen genialen Schachzug, ihn hier an Bord zu holen. Entsprechend könnt ihr euch auch den Tonfall der Serie ein Stück weit vorstellen, dass das alles sehr leichtfüßig und lustig und actionreich kämpferisch inszeniert wird. Ich persönlich habe mir so ein bisschen erhofft, dass es vielleicht so nach Smallville-Vorbild inszeniert wird, diese Freundschaft von zwei Figuren, von denen wir wissen, dass sie später Erzfeinde werden. Also damals Clark Kent und Lex Luthor. Ja. Ich weiß ja, du magst Smallville auch sehr gern. Vielleicht kann ich dich damit ködern, Max. Dass jetzt also Sherlock und Moriarty dann erstmal tatsächlich als Freunde aufeinander treffen. Und dann fragt man sich, was ist passiert? Wie konnten sie so zu verschworenen Feinden werden? Genau. Also Max, ich höre heraus, du willst nicht in deiner Guy Ritchie-Wunde bohren, oder?
Mal schauen.
Das ist auf jeden Fall Young Sherlock, kommt am 4.3. zu Amazon Prime.
So, nach meiner Guy Ritchie-Enttäuschung komme ich zu meiner Bill Lawrence-Liebe.
Bitte.
Genau, am 9. März startet bei HBO Max die Serie Rooster. Und das ist eine neue Comedy-Serie von Bill Lawrence, der Schöpfer eines wholesome Comedy-Serien-Universums. Sprich, er ist der Schöpfer oder Mitschöpfer von Ted Lasso und Shrinking. Die hat er zuletzt gemacht, die Serien. Er hat auch eine kleine Krankenhaus-Comedy namens Scrubs geschaffen. Genau, und nach Fußballern und Therapeuten wechselt er jetzt zu College-Dozenten in der neuen Serie. Allerdings nicht bei Apple TV, wie bei seinen letzten beiden Comedy-Serien, sondern bei HBO. Und für Comedy-Fans ist natürlich der Hauptdarsteller interessant der Serie, denn die Hauptrolle spielt Steve Carell, bekannt aus Das Büro, aka The Office zum Beispiel.
Oder The Morning Show.
Seine die Comedy-Rolle, für die er sich auszeichnet.
Also ich mag Steve Carell ja sehr, aber tatsächlich habe ich ihn erst so richtig einen Zugang gefunden, als ich auch halt seine bisschen ernsteren Sachen gesehen habe, wie halt Morning Show oder Little Miss Sunshine hat er ja auch im Comedy-Rahmen eine sehr depressive Rolle. Insofern, ja, toller Schauspieler.
Und hier spielt er den Schriftsteller Greg Russo, der für seine Rooster-Romane, daher der Titel, bekannt ist.
Ich habe mich schon gefragt, wer ist denn da der Hahn im Korb?
Das ist die Romanfigur seiner Beach-Novels, eine Sexy-Crime-Reihe, die er schreibt. Und er ist für eine Gastvorlesung an dem College, an dem seine Tochter auch unterrichtet. Und diese steckt gerade in einer Ehekrise, als ihr Mann eine Affäre mit einer Studentin beginnt. Und eines führt zum anderen und aus Versehen zündet sie ein Verbindungshaus in Brand, setzt sie es in Brand und droht ihren Job zu verlieren. Aber Greg ist gut mit dem Dekan des College befreundet, der übrigens von Dr. Cox aus Scrubs gespielt
Nein.
wird, John C. McGinley. Und um den Job seiner Tochter zu sichern, soll er jetzt im Gegenzug als Dozent am College unterrichten.
Okay, er kommt da also ganz frisch in diesen Uni-Kontext
genau,
rein.
Genau, die wollen halt so ein High-Profile.
Also ein Star-Namen. Star-Dozenten okay,
für
verstehe.
Die Literaturstudenten. Genau. Also im Kern geht es um eine Gruppe von Dozenten, Dozentinnen, die ihre und ihre komplizierten Beziehungen untereinander und ihren schrägen Alltag mit allerlei Fettnäpfchen, in die Lehrkräfte heutzutage treten können.
Das klingt großartig. Das klingt wirklich genauso, als wenn wir haben Fußball erforscht, wir haben Psychologen erforscht, jetzt können wir mal ins Uni-Business
ja,
gehen.
Eben.
Guck ich mir an.
Und für Ted Lasso-Fans noch interessant, den untreuen Dozenten-Ehemann spielt übrigens Phil Dunster, a.k.a. Jamie Tart
Nein.
aus Ted Lasso. Der wahrscheinlich in der nächsten Staffel nicht dabei ist, weil es da jetzt um Frauenfußball geht in Ted Lasso. Deswegen wechselt er jetzt ans College.
Okay, sehr schön.
Genau, 10 halbstündige Folgen sind das, die erscheinen dann wöchentlich. Du bist dabei, denke ich.
Ich bin dabei.
Sehr gut.
Mein Hahn hat schon gekräht. So, und dann gehen wir direkt weiter, aber in ein ganz anderes Genre, was wir noch gar nicht hatten in diesem Podcast, nämlich Fantasy im weitesten Sinne. Man könnte auch sagen Piraten.
Piratenspaß. genau, am 10. März kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix. Über 2,5 Jahre habe ich ungeduldig gewartet.
Ist das schon wieder so lange her?
Es ist echt so lange her, wegen des Streiks hat es auch länger gedauert, des Hollywood-Streiks. Und jetzt gibt es endlich wieder Piratenspaß bei Netflix. Die Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas One Piece kehrt mit 8 neuen Folgen zurück. Und nachdem Staffel 1, die durch die East Blue-Saga der Vorlage gebrettert ist, beginnt Staffel 2 jetzt das große Grand Line-Abenteuer der Strohhüte und den nächsten großen Story-Arc. Das ist die Alabaster-Saga und aber Staffel 2 adaptiert nur die erste Hälfte von dieser neuen Saga.
Okay, lassen Sie sich ein bisschen mehr Zeit.
Genau, das titelgebende Alabaster kommt erst in Staffel 3. genau, und die Trailer liefern eigentlich schon einen recht guten Eindruck, dass One Piece in Staffel 2 jetzt noch abgedrehter, noch Anime-Comic-hafter und actionreicher wird. Also der Trailer hat mir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich freue mich so. Zur Handlung vielleicht nochmal ein grober Überblick, worauf wir uns in Staffel 2 freuen können, falls ihr Staffel 1 gesehen habt. Monkey D. Ruffy und seine Piratenbande, zu der auch Nami, Lysop, Zoro und Sanji gehören, die segeln jetzt nun auf die gefährlichen Gewässer der Grand Line auf der Suche des One Piece. Aber das kann man sowieso hinten an.
Ja, diese Schatzsuche, die ist sowieso...
Das ist nur ein MacGuffin, genau. Und die erkunden jetzt dabei neue Inseln und treffen auf neue Verbündete und neue Feinde. Unter anderem begegnen sie einem riesigen Wal, der sie verschluckt, machen Bekanntschaft mit 2 verfeindeten Riesen, werden in die Konflikte eines verschneiten Inselkönigreichs hineingezogen und vor allem treffen sie immer wieder auf Mitglieder der mysteriösen Organisation namens Barockfirma. Genau. Die sehr crazy Mitglieder hat, die bekämpft werden müssen.
Bestimmt auch alle wieder mit besonderen Fähigkeiten?
Einige. Also in der ersten Staffel gab es ja noch gar nicht so viele, die Teufelsfruchtkräfte hatten.
Ich kann mich erinnern, dass da jemand seinen Körper auseinandergenommen hat.
Ja, das war Buggy der Clown, genau. Und in dieser Staffel gibt es noch ein paar mehr Teufelsfruchtmenschen.
Okay.
Genau. Und natürlich freuen sich Fans und ich vor
auf einen kleinen Elch mit Hut. Ist das ein Elch? Was ist das für
ein? Das ist ein Rentier.
Ein Rentier.
Das ist ein kleines, unglaublich niedliches, sprechendes Rentier, was sich auch verwandeln kann. Schiffsarzt, späterer Schiffsarzt, Tony Chopper. Freue ich mich schon sehr. Sieht so süß aus. Genau. Ich freue mich riesig auf die Staffel, auch weil es auch einfach mittlerweile echt viel zu wenige so richtig quatschige, spaßige Realserien bei Netflix gibt. Also ein Großteil des Programms sind nun mal irgendwie Krimis und Thriller und alles ist so düster und tragisch und ich möchte auch einfach mal Spaß haben und freue mich auf knallbunten Fantasy-Action-Spaß. Und es ist eigentlich schon etwas traurig, weil One Piece ist eine von nur noch 4 englischsprachigen Fantasy-Serien, die es bei Netflix gibt. Und
die aktuell laufen noch, meinst
du? Die aktuell laufen und so schnell kommt auch keine neue hinzu, was angekündigt ist.
Mir fällt noch ein Avatar, Herr der Elemente.
Genau.
Und Witcher? Siehst du noch Witcher mit, solange es noch nicht
Witcher
zu Ende ist?
The Witcher ist noch nicht, die sind ja beides, steht das Ende ja schon fest bei The Witcher und Avatar.
Ja,
und dann haben wir nur noch Wednesday im weiteren Sinne.
Ja, krass, da merkt man, wo gekürzt wurde jetzt im Budget.
Ja, deswegen hoffe ich,
dass One Piece ewig lebt, alle tausende Folgen der Anime-Serie verfilmt.
Bitte, bitte. Genau, am 10. März geht es los und ich drücke mal die Daumen, dass wir zeitnah die neuen One Piece-Folgen vielleicht auch hier im Podcast dann nochmal näher besprechen.
Bestimmt.
Bestimmt. Und jetzt geht's wieder.
Gehen wir zurück zu deprimierenden Thriller-Serien. Max, wolltest du damit überleiten?
Ja.
Am 11. März kommt zu Amazon eine Serie namens Scarpetta.
Mhm.
Und die hat mich vor allem dadurch gecatcht, dass ich gesehen habe, oh, da spielen Stars mit, die ich kenne und mag, nämlich Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis in einer Serie.
Und Jamie Lee Curtis hätte fast in One Piece Staffel 2 mitgespielt.
Oh, das ist auch ein guter, eine irgendwie traurige Side-Info, aber ja. Genau. Also da kann man ja eigentlich schon einschalten, ohne überhaupt einen Blick auf die Handlung geworfen zu haben, würde ich sagen. Aber wir machen es natürlich trotzdem, um euch zu informieren. Im Zentrum dieser Serie steht die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, gespielt von Nicole Kidman. Daher der Titel natürlich. Die hat italienische Wurzeln und deshalb auch einen italienischen Nachnamen. Und
ist Nicole Kidman bekannt dafür, für ihre italienischen
wie italienisch
Wurzeln.
Sie ist. Und sie will mit neuen Methoden und Technologien die forensische Pathologie voranbringen, Verbrechen lösen, wie das immer so ist, so üblich bei solchen Serien. Der Trailer offenbart zumindest schon mal so als interessanten Twist, dass sie offenbar ihren Job schon mal an den Nagel gehängt hatte und jetzt aber zurückkommt, um ein zweites Mal eingeschworen zu werden auf diesen Beruf und damit so ein Stück weit ihre zweite Chance zu erhalten. Genau. Und im weiteren Verlauf tauchen dann junge weibliche Opfer auf, die alle dieselbe Kopfwunde haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, Max, ist das ein Serienkiller, der da umgeht?
Oh.
Hatten wir ja auch lange nicht Serienkiller, ne? Ist ja auch nur in jeder zweiten Thriller-Serie. Die Vorlage dieser Serie ist die gleichnamige Buchreihe um Kay Scarpetta von Patricia Cornwell. Und jetzt rate mal, wie viele Bände Patricia Cornwell schon zwischen 1990 und 2025 zu dieser Pathologin geschrieben hat.
12?
Nein.
8.
Mehr?
15.
Mehr?
20.
Mehr?
21.
29, Max.
Ganz knapp dabei.
Also scheint offenbar eine beliebte Reihe zu sein. Das spricht ja vielleicht dafür.
29 Staffeln.
Das gelingt sonst wahrscheinlich eher nur so diesen den männlichen Pendants zu den Langzeitermittlern, wenn man sich da so die Klassiker anguckt.
Reacher.
Genau. Die Showrunnerin und Stellenschöpferin ist Elizabeth Sarnoff. Die kennt ihr vielleicht, na wahrscheinlich eher nicht, aber sie hat mitproduziert bei interessanten Serien wie Lost und Barry und sie auch mitgeschrieben, mehrere Folgen. Mhm. Deshalb finde ich das schon wieder interessant, dass da so ein Drehbuchtalent mit reinkommt. Und auch beim Regieposten sieht es ganz spannend aus. Zum Beispiel Charlotte Brandstrom hat ein paar Folgen mit inszeniert. Die war ja die gefeierte, als die besten Folgen von Ringe der Macht inszeniert hat. Und David Gordon Green ist natürlich auch ein Name, der Leute aufmerken lässt, die sich im Filmgeschäft ein bisschen auskennen.
Der hat schon mit Jamie Lee Curtis zusammengearbeitet.
Sehr richtig. Der hat ja die neue Halloween-Trilogie gedreht und auch so Sachen wie Green Room gemacht. Also ein düsteres Versprechen vielleicht an diese Serie, wer weiß. Und im Cast neben Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis, Nicole Kidman spielt die Hauptfigur, Jamie Lee Curtis spielt ihre ältere Schwester Dorothy, haben wir dann noch Ariana DeBose, worüber ich mich sehr gefreut habe, West Side Story Oscar-Preisträgerin als Dorothys Tochter und also Kays Nichte. Und Bobby Cannavale, den man natürlich als gefühlt in allen italoamerikanischen Rollen kennt, muss ja irgendwo das Italienische wahrscheinlich
herkommen. Wenigstens einer mit italienischen
Wurzeln.
Obwohl Jamie Lee Curtis ja auch eine Italienerin spielt in The Bear. Donna Berzato.
Also in jedem steckt wahrscheinlich ein Italiener, eine Italienerin, wer weiß. Und dann habe ich mich noch gefreut über Simon Baker, der auch eine große Rolle zu haben scheint als FBI-Profiler und den ihr hoffentlich kennt als The Mentalist. Da hat er ja lange eine eigene Serie getragen. Jetzt ist er aus Australien immer wieder zurückgekommen und ist in Scarpetta dabei. Und da kommen tatsächlich auch alle 8 Folgen auf einmal am 11. März. Also da könnt ihr da auch bingen, wenn ihr Lust habt. Müsst da nicht so viel warten wie häufig. Genau.
Yes, kommt auf meine Liste. Und eine Serie, die definitiv auf meine Liste kommt.
Ja, und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, hier kommt schon die zweite Yellowstone-Serie.
2 Wochen später.
Im März. Am 14. März startet The Medicine, auch bei Paramount Plus. Und ja.
Die ist aber was ganz anderes.
Genau.
Also wenn euch...
wenn euch Marshalls nicht gefällt, wenn er sagt, das ist zu actionreich oder nicht genug Yellowstone ist, dann klingt diese Serie eher noch so ein bisschen mehr Charakterdrama noch mit drin, als wenn das da gut anknüpfen könnte. Aber witzigerweise ist diesmal, zumindest nach aktuellem bekannten Stand, niemand von den bekannten Duttons hier dabei. Wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann Überläufer, irgendwelche Besuche. Aber erstmal geht es um eine neue Familie aus New York, die sich in dieser selben Region von Montana ansiedelt, nämlich im Medicine River Valley. Und da erklärt sich dann auch der Titel The Medicine her. Und nach einem tragischen Verlust nimmt hier die Matriarchin Stacy Claiborne ihre gesamte Familie einfach mit, so urlaubsmäßig. Wir müssen jetzt hier mal rauskommen, wir müssen mal in diese Region uns entspannen, samt Kindern und erwachsenen Ehepartnern und so. Und hier ist das Leben ganz anders als in dem ausschweifenden Luxus der Großstadt, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, Max. Und da müssen natürlich erstmal gerade so die etwas jüngere Generation erstmal mit klarkommen, wenn zum Beispiel die Tochter eher so die Ausschweifungen in New York gewohnt ist oder der Schwiegersohn eigentlich Investmentbanker ist. Was soll der jetzt in der Natur?
Was macht er, wenn er das erste Mal im Saloon ist, in der Cowboy-Bar?
Wer weiß. Vielleicht fängt er an zu singen und zu tanzen, Max. Also es geht also vor allem um diese emotionale Erholung dieser Familie nach einer großen Tragödie, im Gegensatz zu dem actionreichen US Marshals. Der erste Trailer sieht schon wieder sehr malerisch aus. Da dachte ich mir, ach ja doch, da ist irgendwie das Yellowstone-Gefühl steckt da drin. Eine neue Familiensaga, wahrscheinlich im selben Universum. Staffel 2 ist auch schon bestellt, also wirklich
sogar darauf, schon gedreht.
Gedreht auch schon, siehst du. Also es ist schon geplant, dass das hier was Größeres wird. Und der Cast ist natürlich auch beachtlich. Also Michelle Pfeiffer spielt die Hauptrolle der Matriarchin. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du Michelle Pfeiffer hörst?
Catwoman.
Nein, da muss ich auch sagen, also Batmans Rückkehr und dann noch viele andere Sachen.
Aber das ist jetzt der große Michelle Pfeiffer-Frühling, weil nächsten Monat kommt ja auch die Only Margot oder Margot's Got Money Trouble Apple-Serie, wo sie auch eine Hauptrolle spielt.
Also ja, Michelle Pfeiffer geht gerade wieder gut. Und weil ja solchen Yellowstone-Serien, wie wir aus 1923 wissen, nur ein Superstar nicht reicht, haben wir dann zum Beispiel auch noch Kurt Russell als ihren Ehemann mit drin. Mal gucken, für wie lange.
Eben noch mit Godzilla gekämpft bei Apple TV.
Genau. Also wir hatten ja in den vorigen Yellowstone-Serien Kevin Costner, Harrison Ford, Helen Mirren. Das wird ja definitiv als Prinzip weitergeführt.
Und noch ein paar mehr.
Genau, zum Beispiel Matthew Fox ist mal wieder in einer Serie zu sehen, lange, lange nach Lost. Sehr schön, der spielt einen Schwager. Patrick J. Adams, den ich ja in Suits vor allem kennengelernt habe, spielt den Schwiegersohn, den Investmentbanker. Und dann sind noch Leute wie Ben Schnetzer, Kevin Sieges, Amaya Miller, Al Chapman, Will Arnett als Psychologe dabei. Mhm. Also viele Gesichter, die euch bestimmt schon untergekommen sind. Und im Gegensatz zu Marshalls wurde diese Serie tatsächlich auch mit erschaffen und geschrieben von Taylor Sheridan. Beziehungsweise ganz allein von ihm geschrieben und erschaffen. Also da ist dann
das macht er ja an so einem Nachmittag.
Ja, ne? Der ist ja dafür bekannt eigentlich, dass er seine Serien allein schreibt. Ne? Und das ist jetzt hier auch passiert. Und mit der Regisseurin Christina Alexandra Voros hat er auch schon mehrere Folgen Yellowstone gedreht, vor allem in Staffel 5. Deswegen sind die anscheinend auch schon ein eingespieltes Team. Da hoffe ich mir also, dass sich dann wirklich zumindest diese Serie bestimmt zurückbringt, dass das Gefühl, was wir vielleicht vermisst haben seit zu langer Zeit.
Ja. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass er deswegen nicht so involviert ist in Marshalls, weil das ist ja eine Network-Serie und bei Network-Serien ist es Pflicht, dass du ein Writers Room hast.
Ja.
Und er mag ja keine Writers
Rooms. Ja. Und dann gab es natürlich auch noch diesen Bruch mit Paramount, wo man jetzt nicht so weiß, wie es weitergeht mit Taylor Sheridan. Also die Zukunft.
Aber der läuft dann noch ein paar Jahre, der Vertrag.
Genau, ne? Aber trotzdem, so diese Serie bringt er auf jeden Fall noch hoffentlich ordentlich zum Start und zum Ende. Mal gucken. Aber meine große Frage an dich, Max, kannst du dir erklären, warum Paramount Plus jetzt innerhalb von 2 Wochen alle im März seine neuen Serien, Yellowstone-Serien rausfeuert? Also eine haben wir ja noch mit Beth und Rip, die dann wahrscheinlich im Herbst kommt, aber
Ich glaube, aber die ist ja auch nicht mit Yellowstone gebrandet, The Medicine, dass die vielleicht auch generell gar nicht so vermarktet nicht wird so als Yellowstone-Serie. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Die ist ja auch schon ewig, habe ja eben gesagt, die zweite Staffel wurde ja mittlerweile schon gedreht. Es wirkte so ein bisschen, die wissen nicht so ganz, was sie damit machen sollen. Die sollte eigentlich letztes Jahr schon kommen als erste neue Spin-off-Serie nach dem Yellowstone-Ende. Jetzt haben sie dann natürlich Marshalls zuerst gebracht. Weiß nicht, ob sie das vielleicht wirklich, falls du jetzt Marshalls einem zu actionreich ist, damit die Leute das Familiendrama gibt's dann
vielleicht
in einer anderen Serie.
Ich dachte zwischendurch,
um das so ein bisschen
noch,
mitzunehmen, jetzt den Hype von Marshalls.
Ursprünglich habe ich noch überlegt, kann es irgendwie sein, dass es dann ein geheimes Crossover zwischen den zwei Serien gibt, dass dann genau die Serien sozusagen gleichzeitig laufen, wo die zwei dann zusammenstoßen, aber.
Solange jetzt die Beth-Serie nicht im April startet, dann ist es, glaube ich, zu viel auf einmal.
Ja, nee. Na gut.
Die kann aber nicht schnell genug kommen. Da freue ich mich schon richtig drauf.
Ja, auf jeden Fall sind das nur sechs Folgen hier, im Gegensatz zu den wahrscheinlich 13 bei Marshalls. Insofern ganz anderes Format auch nochmal. Also freut euch mit uns zusammen auf The Medicine. Das kommt am 14.03. Und ich nehme mal an, dann wahrscheinlich wöchentlich, wenn es nur sechs Folgen sind.
Denke ich mal.
Wird das nicht auf einmal rausgeschossen.
Sonst wäre das wirklich versendet.
Oh ja, das wäre traurig.
So, nächste Serie, 18. März, da kommt eine Serie. Ich frag dich mal erstmal, Esther, kennst du noch die düstere Komödie Meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks aus dem Jahr 1989?
Es war ein Spielfilm, ne?
Ja.
Ja, habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Das ist lange her, aber...
gesehen und vergessen.
Der heißt aber anders im Englischen, ne? Der heißt
The Burbs.
The Burbs, ja, okay, dann, ja.
Genau. Aber selbst wenn man die nicht gesehen hat, ist auch nicht schlimm. Aber angelehnt an das Konzept des Films gibt es jetzt die neue Thriller-Comedy-Serie The Burbs, Meine teuflischen Nachbarn. Im Original von Peacock in den USA und in Deutschland kommt sie zu Sky am 18.03. Und worum geht es? Die Serie führt in die typisch amerikanische Vorstadtwelt mit weißen Gartenzäunen und neugierigen Nachbarn, wie man das so kennt. Daher auch der Titel The Burbs als Kurzform von Suburbs.
Hm. Vorstadt.
Genau. Und hierhin zieht die Großstädterin Samira mit ihrem Mann Rob und ihrem Baby in das frühere Elternhaus ihres Mannes und lernt dort eine illustre Gruppe an exzentrischen Nachbarn kennen, bis eines Tages ein neuer Nachbar in das unheimliche viktorianisch angehauchte Haus gegenüber einzieht, wo vor Jahren mal ein Mord angeblich passiert sein soll.
Und immer mehr zu Desperate Housewives.
Komme ich gleich zu.
Okay.
Und weil der neue Nachbar Gary sich äußerst seltsam und feindselig verhält, gehen Samira und ihre Nachbarsfreunde dann dem Ganzen auf den Grund. Mehr will ich auch noch nicht spoilern. Ich habe die Serie schon komplett gesehen. War unglaublich positiv überrascht. Mhm. Es hat tatsächlich dezente Desperate Housewives-Vibes. Also gleichzeitig so ein bisschen satirischer Blick auf diese Gartenzaun-Communities, weißer Gartenzaun.
Vorzeigegesellschaft der Vorstadt. Ja.
Und natürlich auch mörderische Geheimnisse. Und der Desperate Housewives-Vergleich kommt auch nicht von ungefähr, denn die Serie wurde in der gleichen Kulisse gedreht, die Serienfans auch als Wisteria Lane kennen. Da wurde auch übrigens der Originalfilm gedreht oder zum Beispiel auch The Munsters. Und dieses unheimliche Haus ist die Munster Mansion aus der Serie Die Munsters. Ist natürlich mittlerweile sieht ein bisschen anders aus. Bei Desperate Housewives war es das Haus des schwulen Ehepaars. Ich bin Fan, du musst dir vorstellen, dieses Meme von Leonardo DiCaprio, der mit dem Finger auf dem Fernseher zeigt, das war ich während dieser ganzen Serie. Sehr, sehr schön.
Ist das Upcycling, Recycling im Serienbereich?
Upcycling. Und es gibt noch eine Desperate Housewives-Parallele. In einer Nebenrolle ist nämlich als problematischer Polizist zu sehen Max Carver, einer der beiden Scarbo-Zwillinge aus Desperate Housewives.
Okay.
Genau. Und ich habe sonst noch gar nicht zum Cast gesagt. Die beiden Hauptrollen spielen einmal Kiki Palmer, die ist hier Standout, bekannt aus, wie hieß der Jordan Peele-Film zuletzt?
Der letzte war nicht...
Der mit dem Alien?
Nope.
Genau, Nope. Oder Scream Queens war sie auch toll drin, genau. Und ihren Ehemann spielt Jack Whitehall. Der spielt jetzt immer den unheimlichen Ehemann. Ne? Genau, und zu den Nachbarn gehören unter anderem Paula Pell aus Girls Five Ever, eine ganz tolle Serie, Sitcom-Legende Julia Duffy und, Achtung Esther, What We Do in the Shadows, Energievampir, Mark Proksch spielt einen sehr awkwarden Nachbarn.
Ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass er einen coolen Nachbarn spielt.
Der immer mit seinem Liegerad durch die Straßen zieht.
Ah ja.
Genau, der macht jede Szene besser.
Schön.
Also die Serie ist jetzt vielleicht nicht zum Schreien komisch, aber doch recht unterhaltsam. Insgesamt sind es 8 Folgen, immer so um die 40 Minuten, manchmal ein bisschen kürzer. Und die gibt es dann ab dem 18. März immer mittwochs in Doppelfolgen bei Sky und Wow. Allerdings noch ein Hinweis, die Staffel endet auf einem Cliffhanger. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass sie verlängert wird.
Okay, danke für die Warnung. Aber das klingt wirklich ganz charmant, als wenn man da mal reinschauen sollte.
Also nach den ersten zwei Folgen dachte ich, oh, das ist die offensichtlichste Thriller-Serie aller Zeiten. Ich weiß ganz genau, was da passiert, aber nein.
Okay, zum Glück. Sogar du wurdest noch überrascht.
Genau, wurde doch noch überrascht.
Ja, in vergnüglichem Tonfall geht es auch weiter. Am 20. März kommt nämlich eine Serie zurück, die ihr vielleicht schon vergessen habt oder vielleicht noch nie gehört habt. Shame. Jury Duty mit dem Zusatz Company Retreat startet bei Amazon. Und für die, die das noch nicht kennen, vor 3 Jahren kam überraschend eine sehr, sehr schöne Serie, damals noch zu Amazon Freevee, also diesem werbebasierten Gratis-Streaming-Dienst von Amazon. Den gibt es natürlich inzwischen nicht mehr. Deshalb
jetzt
kommt
zahlst du für Amazon und ist trotzdem werbebasiert.
Genau, genau. Deshalb kommt jetzt aber die Fortsetzung quasi einfach zu Prime. Und es damals wurde eine... Also das Prinzip bleibt irgendwie das gleiche, aber es ist halt ein anderes Setting. Eine falsche Gruppe eingeschworener, echter Menschen wird irgendwo eingesetzt, um dann etwas zu spielen. Also in Staffel 1 zum Beispiel, nehmen wir, war es ein Gerichtsprozess. Mhm. Da wurden Schauspieler hingesetzt und gesagt, pass auf, ihr spielt jetzt die Jury. Aber ein einziger Mensch, also ein realer Mensch, wurde da mitten reingesetzt und der dachte, er ist wirklich in einem Juryprozess dabei. Und dann wird er halt mit so unglaublich absurden Situationen konfrontiert, wo er dann sich irgendwie hoffentlich positiv entscheidet. Muss vor laufender versteckter Kamera.
Dass James Marsden verhört wird, ist auch nicht, da wird man auch nicht stutzig, dass es vielleicht nicht echt ist.
Also selten war James Marsden, der Schauspieler aus X-Men und anderen Dingen, Sonic. Genialer als hier, wo er sich selbst spielt und seine Anerkennung will, obwohl ihn niemand erkennt. Also eine wirklich geniale Verschmelzung von Fiktion und echten Menschen. Und jetzt gibt es einen neuen Ableger dieser Serie, wo die Situation erweitert wird. Also das gleiche Prinzip einer nichtsahnenden Person, die scheinbar in eine normale Lage geht und authentische Reaktionen zeigt. Diesmal ist es aber ein Company Retreat, wie der Titel andeutet. Also da gibt es einen deutschen Begriff für einen arbeitsgesponserten Erholungsausflug. Sowas in
Team
der
Event.
Art.
Nennen wir es Team-Event.
Team-Event, aber für ein bisschen längere Zeit als nur einen Nachmittag.
Teamurlaub.
Genau. Und unsere neue Figur ist jetzt Anthony. Anthony ist Aushilfsarbeiter einer Firma, in der scharfe Soßen hergestellt werden. Schon beste Ausgangssituation. Und der wird jetzt auf solch einen Ausflug geschickt. Die Situation seiner Firma ist allerdings gerade eher prekär, weil der Firmengründer zurücktreten soll. Und dieser Rücktritt steht jetzt so kurz bevor, dass schon andere Ambitionen gerade hochköcheln. Wer kann ihn ersetzen? Gibt es irgendwie Franchise-Wünsche, die durchgesetzt werden? Also da prallen dann so große Geldwünsche auf kleinere Geschäfte mit ihren Werten und er ist mittendrin und muss das irgendwie wuppen. Mal gucken. Erschaffen wurde das Ganze von Lee Eisenberg und Gene Stupinski. Die sind zum Beispiel auch Produzenten von The Office. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das zustande kam, wie die zwei die Köpfe zusammengesteckt und sagen, komm, wir machen mal irgendwie sowas Ähnliches, nur dass es halt keine Mockumentary, sondern eine irgendwie reale, aber irgendwie auch eine fiktive Sache ist. Und bisher gibt es leider noch gar keinen Trailer. Deshalb ist unklar, ob vielleicht irgendjemand aus den Schauspielenden, die schon in Staffel 1 dabei waren, zurückkehrt. Aber ich vermute eher, das machen sie einfach ganz neu, damit gar nicht die Gefahr besteht, dass irgendjemand wiedererkannt wird. Ich bin jetzt schon an Bord, einfach bei diesem außergewöhnlichen Konzept, was letztes Mal so wunderbar warmherzig umgesetzt wurde. Sind wieder 8 Folgen. 3 gibt es dann zum Auftakt, um reinzukommen. Und der Rest kommt wöchentlich.
Wird geschaut.
Jury Duty am 20.03. Staffel 2 oder Company Retreat.
Dann kommen wir zum 25.03. Große Freude. Letztes Jahr startete ja das quasi Sequel zur früheren Netflix-Serie Daredevil. Und jetzt kommt Daredevil Born Again schon mit Staffel 2 zu Disney Plus.
Es ist möglich, liebe Serienschöpfenden, im Jahrestag zu veröffentlichen. Danke.
Ganz genau. Darauf bin ich sehr gespannt, weil die erste Season war im Prinzip ein Mischmasch aus 2 unterschiedlichen kreativen Ideen für die Serie. Sprich, nach mehreren gedrehten Folgen zog Marvel damals die Reißleine und engagierte dann Dario Scardapane als neuen Showrunner, der Anfang und Ende drehen ließ. Das waren auch die besten Folgen der ersten Staffel. Und jetzt ist Staffel 2 erstmals komplett seine eigene Vision für die Serie. Da bin ich halt sehr gespannt, was er daraus macht.
Ob so düster wird, wie wir es erlebt haben.
Genau. New Yorks Bürgermeister Wilson Fisk hat eine Rückverwandlung zum brutalen Kingpin quasi vollzogen.
Keine Kinderchöre konnten ihm helfen.
Nein. Und alles, was er eigentlich immer wollte, hat er jetzt. Er hat die Macht über New York und hat nervige Vigilanten offiziell verbieten lassen. Und deshalb müssen Anwalt Matt Murdock und Karen Page jetzt aus dem Untergrund heraus einen Widerstand aufbauen und andere Vigilanten dazu motivieren, sich als Superhelden zu offenbaren und gegen den korrupten Fisk und seine Anti-Vigilante Task Force sich aufzulehnen. Und eine dieser Personen, die sich vielleicht dem Daredevil anschließt, ist eine gewisse Jessica Jones, gespielt von Kristen Ritter. Oh, da freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Endlich das große Netflix Defenders-Verse.
Willst du auch den Rest der Defenders zurückkehren sehen oder ist es dir egal? Du sagst Hauptsache Jessica Jones.
Hauptsache Jessica Jones. Oder Colleen Wing.
Den Punisher haben wir ja schon bekommen, ne?
Ja. Ja. Colleen Wing aus Iron Fisk.
Oh ja, das wäre auch schön.
Ja, die kommt bestimmt auch noch. Ich freue mich riesig. Ebenfalls neu im Cast von Staffel 2 sind Matthew Lillard und Lily Taylor als politische Widersacher für Wilson Fisk. Also er kriegt auch noch Gegenspieler.
Immerhin.
Ja. Und ich wünsche mir einfach nur, dass es möglichst viele Szenen zwischen Matt, Karen und Foggy Nelson gibt.
Ja.
Und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, ich bin delusional.
Es wurde mehrfach dementiert, Max, dass Foggy jemals zurückkehrt.
Nein, ich bin Delulu. Er hat seinen Tod vorgetäuscht.
Andererseits haben wir im Trailer auch schon gesehen, aber es kann ja wirklich einfach Rückblende sein. Aber solange ich zumindest Rückblenden kriege, bin ich ja irgendwie auch schon zufrieden als großer Foggy-Fan.
Gibt es nicht irgendwie im DC-Universe irgendwie so eine Grube, wo er wiederbelebt werden kann?
Wir sind doch jetzt eigentlich bei Marvel mit drin. Da können sie ihn doch aus dem Paralleluniversum ziehen und hier mit reinsetzen,
eben,
oder?
Der kommt bestimmt noch. Aber insgesamt 8 neue Folgen. Die kommen wöchentlich und ich bin sehr gespannt, ob der episodische Ansatz der ersten Staffel jetzt nochmal weiterverfolgt wird oder das doch wieder so komplett so eine durchgehende Story erzählt wie früher die Netflix-Serie.
Ich vermute eher Zweiteres.
Wahrscheinlich. Am 25. März geht's los und ich gehe mal stark davon aus, dass wir Staffel 2 hier im Podcast dann auch irgendwie besprechen werden.
Mal gucken, lasst uns wissen, ob ihr Interesse habt. Wir haben es auf jeden
Fall.
Esther hat
Interesse.
Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd auf diese Serie.
Ich habe auch nichts dagegen, wenn das die erste MCU-Serie unter Disney Plus ist, die jetzt jedes Jahr einfach mit einer neuen Staffel zurückkehrt. Für die nächsten 10 Jahre.
Die dritte Staffel ist ja auch schon bestellt, ne?
Genau, die drehen sie auch demnächst.
Das ist so schön zu wissen, dass es da einfach weitergeht. Egal, ob ihr es guckt oder nicht.
Wir gucken es.
Ihr Banausen.
So, und falls man noch Zeit übrig hat am 25.
Ja, dann kann man auch zu Amazon noch rüberspringen. Und an den Haken beißen, der da heruntergehangen wird. Schlechte Überleitung. Bait heißt die Serie, also wie der Köder. Und ich habe die Handlung gelesen und gedacht, wie genial ist das denn? Ich muss das gucken. Riz Ahmed, bekannt aus Sound of Metal oder Rogue One, Star Wars Story, spielt hier einen eher mittelmäßig bekannten, erfolgreichen Schauspieler, nämlich Shah Latif, der plötzlich kurz davor steht, die Rolle seines Lebens zu ergattern. Er könnte nämlich der neue James Bond werden. Daraufhin hat er eine ausgewachsene Identitätskrise und Verschwörungstheorien beginnen zu greifen und komplettes Chaos kehrt in sein Leben ein.
Weil die Öffentlichkeit hat eine Meinung und
genau.
Das wird auch nicht spurlos an ihm vorbeigehen, glaube ich.
Genau, und ich finde es auch schön, dass Riz Ahmed diese Serie selbst erschaffen hat. Also ich glaube, der hat sich da schon viel Gedanken drüber gemacht. Und es haut natürlich vielleicht für euch so ein bisschen als Einordnung, wir haben da im Filmgeschäft täglich mit zu tun quasi, genau in dieser aktuelle Kerbe von, wer wird jetzt der neue James Bond, wer hat da ein Mitspracherecht und inklusive auch allen eher negativen Nebeneffekten wie, darf der was anderes als weiß sein? Und Riz Ahmed ist ja nun mal kein Weißer. Und dem Geldsegen vielleicht auch, der dann damit einhergehen würde und den großen Entscheidungen, die hier bevorstehen. Also ich guckt euch mal durch den lustigen ersten Clip, der da so als Quasi-Trailer existiert, an. Da tickt so seine Familie komplett aus, als sie auf dem Handy entdeckt, oh, er ist besetzt worden. Ach nee, er ist im Rennen. Er könnte das werden. Also schon irgendwie sehr selbstironisch, dass Amazon sich hier traut, so eine Serie zu platzieren.
Die haben ja die Rechte an Bond, ne?
Genau, die sind ja die Rechteinhaber von James Bond seit einer Weile. Und,
vielleicht ist die Serie auch nur die Vorbereitung und am Ende kommt der große Coup, er wird der neue James Bond.
Oh. Bisher hatten in der letzten Zeit ja eher andere Namen im Raum gestanden, aber mal gucken, ob es Callum Turner oder vielleicht doch jemand ganz anderes wird. Auf jeden Fall ja super interessant, dass hier Komödie, Drama, wahrscheinlich alles zusammenfließt. Die IMDb führt auch Sci-Fi als Genre. Entweder ist das ein Fehler oder da wartet so ein Twist, den niemand kommen sieht, keine Ahnung.
So wie bei John Sugar.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht. Es sind 6 Folgen, das klingt sehr snackable, um denn diesen Begriff von ganz früher mal wieder hier zu bemühen. Und Du hast schon reingesehen?
Nee,
noch nicht, okay. Es klingt auch so, als wäre das ein super kurzes Format so. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie zuverlässig die IMDb hier ist. Die hat da irgendwas von 72 Minuten Laufzeit geführt. Ob das jetzt für alle Folgen zusammen sind oder ob da irgendwann mal...
Vielleicht liefen auf irgendeinem Festival die
das
ersten paar Folgen
sein.
Zusammen.
Ja,
und da kommen
ja.
manchmal so komische Zeitangaben
ja,
auch her
ja,
bei der
okay.
IMDb.
Auf jeden Fall, ja. Klingt das so amüsant, dass ich da unbedingt mal reinschauen muss, gerade in der aktuellen Zeit.
Ja, unbedingt.
Von wir suchen den Deutschland, die Welt sucht den nächsten James Bond. Genau. Und dann können wir in Riesenschritten einen Tag vorwärts gehen, Max.
Genau, da passiert etwas sehr Böses, Schlimmes bei Netflix. Something Very Bad is Going to Happen. Eine neue Horrorserie bei Netflix. Eigentlich recht untypisch für den März, dass eine Horrorserie kommt.
Stimmt.
Ich dachte auch, die Serie kommt wahrscheinlich eher im September, Oktober.
Zu Frühling kommt Horror.
Ja, habe ich nichts dagegen. Die macht vor allem durch zwei Namen hinter der Serie auf sich aufmerksam. Denn produziert wird die Serie von den Duffer-Brüdern, also den beiden Stranger Things-Schöpfern und ihrer Produktionsfirma Upside Down Pictures. Die haben ja zwei Serien noch für Netflix produziert. Die andere kommt auch noch dieses Jahr. Und dann sind sie weg. Genau, und Serienschöpferin dieser Serie ist allerdings Hayley Z. Boston, die zuvor als Autorin an der Netflix-Horrorserie Brand New Cherry Flavor aus dem Jahr 2021 mitgewirkt hat. Ich glaube, Rosa Salazar war das, die Hauptrolle gespielt hatte. Und inszeniert wird die Serie von Regisseurin Veronika Tofilska, die zuletzt die ersten vier Folgen von Netflix-Hit Rentierbaby inszeniert hat.
Oh, das macht
ich auch weiß noch nicht, wie das zusammenpasst,
ja,
aber es hat ja.
ja
auch so ein bisschen The Thriller-Vibes.
Mhm.
Und worum geht es? Man weiß es nicht. Nein, doch. Also
irgendwas Böses, was passieren wird.
Genau, tatsächlich hält Netflix die eigentliche Handlung der Serie noch streng unter Verschluss. Aber was bekannt ist, im Zentrum geht es um die Hochzeit des Paares Rachel und Nikki, auf der, wie der Titel verrät, etwas sehr Schlimmes passieren soll. Wir wissen aber nicht, was passiert. Und die Serie soll dann die Tage vor der verhängnisvollen Hochzeit beleuchten, an denen sich seltsame Vorfälle häufen. Klingt alles recht nebulös. Es gibt auch schon einen ersten Teaser. Danach ist man immer noch nicht schlauer. Der sieht auf jeden Fall recht weird und düster aus und etwas mindfuckig. Und ich hoffe sehr, dass es gut wird. Ich freue mich schon ein bisschen auf die Serie zum Cast.
Vielleicht. Muss ja einen Grund haben, dass die Duffer-Brüder sich da irgendwie angezeigt
ja.
haben und gesagt haben, wir das produzieren mal.
Die beiden Hauptfiguren spielen übrigens Adam DeMarco, bekannt aus der zweiten Staffel White Lotus oder zuletzt der Amazon-Comedy Überkompensation. Und Camila Morrone, die ganz fantastisch in Daisy Jones and the Six war.
Oh ja,
genau.
Ich erinnere mich.
Und jetzt gerade hatte sie auch erst eine Hauptrolle in der zweiten Staffel von The Night Manager.
Mhm. Habe ich nicht geguckt.
Hast nicht geguckt, gut. Aber Daisy Jones and the Six.
Ja.
Genau. Insgesamt 8 Folgen. Es soll eine in sich geschlossene Miniserie sein, weil am Ende wird bestimmt was Böses passieren, was Schlimmes passieren. Und das Ganze passiert am 26. März. Und wenn das noch nicht schlimm genug war?
Dann passiert noch mehr am 26. März.
Genau.
Kommt nämlich noch eine Serie, auch zu Netflix, namens Joe Nesbos Harry Hole.
Könnt ihr wahrscheinlich auch Harry Hole.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Max, ich habe dann nämlich den Trailer geguckt und mich schlau gemacht und dachte, oh shit, der wird ja ganz anders gesprungen. Harry Hole.
Ja.
So ist es.
Norwegisch.
Mein nicht vorhandenes Norwegisch hier durfte es erklingen. Ist eine norwegische Krimiserie, ein bisschen auch von der USA mitproduziert. Und Joe Nesbø ist ja einer der Krimi-Autoren aus Skandinavien. Mhm. Also wenn man jemals in einem Buchladen war, hat man garantiert groß seinen Namen auf dem Buchcover und ganz klein dann noch den Titel unten gesehen.
Ist ja so ein typischer Schweden-Krimi, aber er ist aus Norwegen. Wegen,
genau, ne? Genau. Und der ist tatsächlich selbst auch als Serienschöpfer hier an Bord, hat die Serie selbst adaptiert, umgesetzt, geschrieben. Also,
weil wenn andere versuchen, seine Bücher zu adaptieren, das nicht so gut funktioniert?
Ja, dazu komme ich gleich noch. Na gut, gehen wir jetzt da rein. Es gab ja schon eine Harry Hole-Verfilmung vor vielen Jahren von dem Buch Der Schneemann, Band 6 der Reihe.
Michael Fassbender.
Mit Michael Fassbender, genau. Und ja, die wurde ziemlich in den Sand gesetzt, sagen wir es so. Die Geschichte eigentlich war spannend, aber sie war irgendwie als Film total zerschnitten und hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Es war furchtbar, Max. Ich möchte mich nicht daran erinnern. Jetzt gibt es einen neuen Versuch, aber diesen wirklich beliebten Ermittler, der auch schon 13 Krimi-Bände auf dem Buckel hat, wieder auf die Leinwand bzw. auf den Bildschirm zu bringen. Diesmal Teil 5, das fünfte Zeichen. aus dem Jahr 2006.
Fängt man halt ein bisschen später an, damit man nicht zu viele Staffeln
machen muss. Ist ja auch egal, muss man ja nicht vorne anfangen. Ja? Hauptsache, der hat irgendwas Interessantes zu tun. In diesem Teil und natürlich dann auch in der Serie ist es so, dass die Hitzewelle Oslo im Begriff hält, eine große Hitzewelle in der Urlaubszeit im Sommer. Oslo ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es heiß ist. Es ist relativ weit im Norden, Max. Aber das heißt, Urlaubszeit, viele Polizisten sind weg, alles nur Minimum besetzt. Und das ist natürlich die beste Zeit, um damit eine grausame Mordserie die Stadt erschüttern kann. Da taucht zum Beispiel eine Frau mit abgetrenntem Zeigefinger in ihrer Wohnung auf. Und natürlich muss herausgefunden werden, was passiert ist.
Hat sie sich abgeschnitten beim Gurkenschälen.
Und dann ist sie gestorben, Max. Ja. Der brillante, aber auch schwierige Polizeiermittler Hadi Hole versucht jetzt aufzuklären, was passiert ist. Hat aber leider nebenbei auch noch mit seinem korrupten Kollegen Tom Wahler zu tun, der durch die Jagd nach, also der eigentlich im Prinzip den Tod seines Kollegen auf dem Buckel schon hat, also der Kollege von Hadi Hole, wo er es aber nicht beweisen konnte, dass das war, obwohl er ziemlich sicher weiß, dass sein Kollege sozusagen den auf dem Gewissen hat. Und ja, jetzt ist er also in dieser Sommerzeit der Einzige, der das aufklären kann und muss sich noch mit diesem Rivalen rumschlagen. Und um den Fall zum Abschluss zu bringen, vielleicht auch in etwas moralische Grauzonen abtauchen oder die versuchen zu umschiffen, wer weiß. Die Hauptrolle wird gespielt in dieser norwegischen Serie von Tobias Santelmann. Das ist ein in Deutschland geborener Norweger. Deshalb habt ihr den vielleicht auch schon in deutschen Produktionen gesehen. Bekannt ist er zum Beispiel aus Last Kingdom oder Kon-Tiki. Der spielt den Hadi Hole. Ich war ganz überrascht, im Trailer auch Joel Kinnaman zu treffen.
Der ist ja Schwede.
Genau, da habe ich dann erstmal gedacht, ja stimmt, der ist ja eher in einer amerikanischen Produktion drin, aber der ist ja auch schwedisch-amerikanischer Schauspieler. Insofern, ja, kommt der jetzt nach Altered Carbon endlich mal wieder in eine Serie, beziehungsweise in House of Cards war ja auch schon drin, wo ich, da hatte ich zum ersten Mal meinen, oh, Joel Kinnaman kann auch richtig ernste Rollen
gut
spielen.
Es kommt gleich noch eine andere Joel
Kinnaman. Genau. To be continued in Kürze. Und ansonsten haben wir dann auch noch Peter Stormare, Stormare drin, den man vielleicht aus Fargo kennt, um dann viele weitere skandinavische Stars hier also aufzufahren, der hohe Norden zu bieten hat.
Kein einziger Skarsgård.
Das stimmt, Max, das stimmt. Die können nicht überall sein.
Sind ja Schweden.
Aber ja, Schweden, ja. Aber es gibt ja trotzdem einfach auch hier Ermittler, die ihre Dämonen haben. Das ist ja schon ein sehr typisches Ermittlungsformat auch aus den skandinavischen Krimis. Wie wir es zuletzt zum Beispiel in Department Q, Dept Q, gesehen haben. Ich stelle mir das sehr ähnlich gelagert vor, diese Netflix-Serie, dass die jetzt einfach auch in diesen Erfolg von Jussi Adler-Olsen anknüpfen soll.
Was ist der andere große
genau,
Nordic-Noir?
Vielleicht kommt demnächst noch ein Henning Mankell-Adaption, wer weiß.
Es gab doch schon Young Wallander bei Netflix. Die wurde eingestellt.
Das war noch nicht die richtige Zeit dafür,
nee,
Max.
War noch nicht richtig.
Ja, ja. Es sind auf jeden Fall 9 Folgen.
Wie bei Depp Q.
Wieder zu lang, Fragezeichen, Max.
Ja, es sei denn, sie sind nur 30 Minuten lang.
Ja, ja. Aber da ich jetzt letztes Jahr auch zufälligerweise in Oslo im Urlaub war und es eine schöne Stadt ist, dachte ich mir, zumindest dafür muss ich dann auch mal reinschauen.
Auch während einer Hitzewelle im Sommer?
Nein, das war noch Frühling und es war noch relativ kühl.
Okay.
Genau, also Joe Nesbøs Hadi Hole kommt am 26.03. zu Netflix, um euch neue Krimi-Unterhaltung zu bieten.
Und dann kommen wir zur letzten Serie des Monats, die Joel Kinnaman-Serie.
Damit ihr euren Joel Kinnaman-Fix am Ende des Märzes bekommt.
Genau, For All Mankind, Staffel 5 bei Apple TV. Große Freude und eines der größten Serienwunder der letzten Jahre. Wir machen eine kurze Zeitreise einmal, einen kurzen Abstecher. Im November 2019, in einer der ersten Streamgestöber-Folgen überhaupt, hatten wir nämlich damals über den neuen Streamingdienst Apple TV Plus, damals noch, gesprochen und dabei auch die ersten Serien getestet. Und ich habe jetzt nochmal reingehört und fand das ziemlich witzig. For All Mankind war so ein Fall, wo die Pilotfolge niemanden abgeholt hat.
Ja.
Kam überhaupt nicht gut weg. Und nach der ersten Staffel hatte ich eigentlich auch nicht so wirklich Lust, die Serie weiterzugucken. Und zum Glück habe ich mich dann ein paar Jahre später nach sehr vielen Lobpreisungen in der US-Presse durchgerungen, doch noch weiterzuschauen. Und jetzt ist sie Platz 3 der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends in unserem Movie-Pilot-Ranking geworden.
Ja, ja, ich war auch eine Person, die überzeugt werden musste. Ich habe nach Piloten abgebrochen, dann nochmal angefangen und muss auch sagen, sehr, sehr stark.
Joel Kinnaman war schuld, wo man keinen Bock mehr hatte nach der ersten Folge. Es war ja nur trauriger Joel Kinnaman.
Ja, aber einfach so spannend, wie man auch so eine alternative Geschichtsschreibung dann in so einen Sci-Fi übergehen lassen kann. Denn am Anfang ist ja noch recht ähnlich alles und dann entwickelt sich die Welt weiter.
Genau, For All Mankind beginnt als historische Dramaserie, würde ich sagen, über einen alternativen Geschichtsverlauf, ausgehend von der Frage, was wäre, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gelandet wären. Und
sich, dass der Wettlauf ins All nicht geendet, wenn er nicht geendet hätte, die Raumfahrt hätte sich ganz anders und schneller weiterentwickelt, was auch große Auswirkungen auf den Verlauf der Menschheitsgeschichte hat. Genau.
Zum Beispiel, dass John Lennon noch lebt.
Genau, und jetzt Staffel 5 der Serie haben wir. Und jede Staffel springt immer so ein Jahrzehnt weiter in die Zukunft. Weshalb so diese eigentliche Genialität von der Serie erst so im Verlauf wirklich, die schlägt dann erst so richtig rein, wenn auch der Sci-Fi-Anteil immer präsenter wird, je mehr man fortschreitet, auch im All. Und im Kern ist es aber eine Familiengeschichte, ein Charakterdrama über Generationen hinweg, insbesondere die Raumfahrtfamilie Baldwin, die viele persönliche Opfer bringen muss, um die Raumfahrt und die Menschheit voranzubringen. Und in Staffel 5 befinden wir uns nun im Jahr 2012. Dieser alternativen Zeitlinie, in der die Menschheit bereits den Mars erobert hat und sich dort eine kleine florierende Kolonie gegründet hat. Es gibt sogar schon Menschen, die auf dem Mars geboren und aufgewachsen sind und jetzt für ihre Heimat kämpfen müssen, als es zu einem Konflikt mit der Erde kommt. Und währenddessen nimmt der Wettlauf ins All jetzt eine neue Evolutionsstufe an, wenn Großkonzerne darum konkurrieren, wer zuerst neues Leben in den Tiefen des Weltraums entdeckt. Ich glaube ja immer noch, das Ganze ist ein Prequel zu The Expanse. Wann kommt die
Irgendwann
Belter?
Irgendwann gibt es die Belter, die ja. im Asteroidenring leben.
Vielleicht sind wir da schon in der Nähe demnächst. mehr brauche ich auch gar nicht dazu verraten. Mein Hype ist enorm. Und weil auch die Besetzung sich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder verändert, gibt es auch ein paar neue Gesichter zu entdecken in der 5. Staffel. Bis auf Joel Kinnaman, der immer dabei ist seit Staffel 1.
Dass der noch lebt, ist überhaupt ein Wunder.
Der kriegt immer nur mehr Old-Age-Make-up übergestülpt. Neu dabei sind unter anderem Mireille Enos, Joel Kinnamans Ermittlungspartnerin aus The Killing übrigens, Tyler Labine, bekannt aus New Amsterdam, für mich ist er immer Dale aus Tucker and Dale vs. Evil, Ruby Cruz aus Mare of Easttown oder Willow. Und Sean Kaufman, der Steven aus Der Sommer, als ich schön wurde, spielt auch eine wichtige Rolle.
Oh ja, stimmt.
Genau, es gibt 10 neue Folgen, die wöchentlich erscheinen. Eine 6. Staffel befindet sich schon in Arbeit. Ich freue mich, damit wir auch irgendwann mal in der Gegenwart ankommen. Und ein Spin-off namens Star City über die Geschichte der russischen Raumfahrt soll auch demnächst noch kommen. Wahrscheinlich dieses Jahr.
Ja, also ich bin sowas von an Bord bei dieser Weltraumreise.
Guckt es, guckt es. So, das war Serie Nummer 15, aber längst nicht die letzte. Spannende Neuheit diesen Monat, denn die März-Auswahl fiel uns schwer, weil sehr viel Interessantes kommt. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar weitere Highlights des Monats als Liste kurz mitgebracht, die euch auf den in den Kalender eintragen könnt.
Könnt ihr zumindest mal hören, oh, da habe ich doch Staffel 1 geguckt, vielleicht will ich das weitergucken.
Genau. Ein Sonderfall noch ohne konkreten Termin, wahrscheinlich jetzt in den ersten 2 Märzwochen, ist Outlander Staffel 8. Ein Sonderfall, weil sie nirgendwo im Stream erscheint seit 2 Staffeln, sondern nur als Kauf-VOD.
Aber wer es guckt, weiß es, dass es kommt.
Genau, und das ist natürlich was Großes, die finale Staffel von Outlander startet. Dann am 2. März bei HBO Max startet DTF St. Louis, eine Dark Comedy mit David Harbour, Jason Bateman und Linda Cardellini in einem Liebesdreieck. 5. Februar startet bei Netflix Vladimir, eine Erotik-Dramedy mit Rachel Weisz und Leo Woodall. Am 18. März startet Imperfect Women bei Apple TV, eine Thriller-Serie mit Elizabeth Moss, Kate Mara, Kerry Washington und Joel Kinnaman übrigens.
Schon wieder, der März ist seiner.
Genau, 18. März, groß im Kalender eintragen, 4. Staffel von Invincible, denn wir haben sie diesmal nicht vergessen. Letztes Jahr haben wir sie, glaube ich, vergessen, bei Amazon. Und abschließend noch am 28. März bei Sky kommt The Fall and Rise of Reggie Dinkins, eine Mockumentary vom Team hinter 30 Rock mit Daniel Radcliffe und Tracy Morgan, die wir aus Gründen nicht in die Hauptauswahl mitgenommen haben. So, damit sind wir aber nun wirklich durch mit unserer Monatsvorschau. Ich hoffe, unter den vorgestellten Serienstarts war auch der ein oder andere interessante Tipp für euch jetzt dabei. Auf jeden Fall alle For All Mankind gucken. Das ist die Hausaufgabe für diesen Monat.
Wird nächste Woche von Max abgefragt.
Genau, eine Übersicht aller Titel und Startdaten kriegt ihr dann nochmal in den Shownotes. Danke, Esther, für die Serien, die du mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Danke, dass du Guy Ritchie-Serien vorstellst und ich es nicht machen muss. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.